Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der leicht angeschlagene,
leicht lediert. Ich bin heute Morgen aufgewacht und war echt leicht lediert, irgendwie Kopfweh, bisschen Nase zu, alles Mögliche.
Und für euch, liebe Zuhörer, kämpft er sich durch seine Schmerzen.
Immer. Podcast ist ein wahrer Kampf heute.
Das ist Dedication, nein. So muss das sein.
Ich meine, wir sitzen ja nur ganz locker und quatschen ein bisschen, von daher. Ja, wir erzählen ja immer das, was wir sowieso eigentlich machen den ganzen Tag, von daher.
So ist es.
Und ist heute, das alles okay?
Heute erzählen wir mal was Claude den ganzen Tag jetzt macht.
Für uns.
Ja. Auf Rückfragen, nämlich in Kommentaren und auch über LinkedIn, kam ganz häufig, ob wir nicht mal detailliert über den Agenten sprechen können, der uns Ratgeber aufbaut. Und da gehen wir heute einfach mal von Anfang bis Ende in dem Deep Dive das ganze Thema durch.
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge, und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai. Und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Ja, lass uns da erstmal kurz sagen, was wir so alles brauchen, um diesen Agenten überhaupt laufen zu lassen. Also, was ich mit drin habe bei mir ist, es sind drei Verbindungen über, das nennt sich ja MCP, drei MCPs, die ich drin habe. Zum einen Ahrefs, unseren wunderbaren Sponsor. Zum anderen Apify, das ist ein Tool, das ganz viele verschiedene weitere Tools zur Verfügung stellt, um im Prinzip das Internet zu scrapen.
Oder man könnte auch sagen, verschiedene Schnittstellenpunkte. Ne? So, es nennt er sich, glaube ich, bei Apify Actors.
Genau.
Ne? Das sind dann so Schnittstellen, wo du dann Sachen scrapen kannst, dann kannst du dir Bilder scrapen, dann kannst du dir Sachen scrapen, ganz normal die Website scrapen. Also der hat ja viele verschiedene Actors. Ich glaube, es gibt auch Actor für YouTube und für Reddit gibt es eigene, genau. Actor. Ich glaube, das sind eigene Actors.
Die kommen auch also bei mir gleich noch.
Genau, das sind also verschiedene, man könnte sagen, verschiedene Schnittstellen, die du halt mit Apify dann integrieren kannst über deinen MCP-Server, also über die API. Das wollte ich nochmal kurz.
Nee, alles gut. Perfekt, dass du das nochmal erklärst. Und die dritte Verbindung, die ich mit drin habe, ist zu Voyage AI, was ein Tool ist, das diese ganzen Berechnungen im Hintergrund macht mit Semantik, mit Chunk-Kohärenzen, mit Query-Alignment, mit Semantiken, also diese ganzen...
All das, von dem du keine Ahnung hast.
All diese coolen Begriffe, die ich selber mir nochmal erklären lassen muss, bevor ich sie nachher dir erklären kann hier. Ich habe sie mir extra nochmal erklären lassen von Claude, dass ich sicher sein kann, was da wirklich passiert. Also im Prinzip passieren dort so ganz viele Berechnungen, ähnlich wie es auch in Suchmaschinensystemen und in LLMs passiert, um Themen zu erfassen, um ein Verständnis für Texte zu haben. Und da die KI das zwar kann zu einem gewissen Punkt, aber eben wir da ja tiefer rein wollen und wir wollen ja mit so einem Agenten nicht einen oberflächlichen Quatsch erzeugen, sondern eben möglichst tief rein, habe ich da Voyage AI verbunden und ich weiß, dass du die ja auch nutzt bei dir.
Ja, definitiv. Also ich nutze auch Apify und Voyage AI zusammen mit Ahrefs, mit dem MCP-Server. Aber es ist, ich muss ehrlich dazu sagen, auch Ahrefs ist unser Sponsor, ne? Deswegen haben wir jetzt auch im ersten Schritt auf Ahrefs zugegriffen. Ich glaube aber, dass ich zum Beispiel bei meinen Agenten, ich habe zum Beispiel auch so einen ähnlichen Content-Agent, wie du jetzt beschreiben wirst in der Folge, meiner ist ähnlich aufgebaut, deswegen lassen wir den mal außen vor erstmal. Aber ich werde vermutlich langfristig auf Data for SEO setzen, weil man da einfach die Daten sozusagen nochmal näher von der Quelle bekommt, ne? Weil Ahrefs, ich glaube, Ahrefs nimmt es auch von Data for SEO, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also praktisch, es sind eigentlich so der Mittelsmann zwischen uns und Data for SEO. Nimmst du halt Ahrefs, weil da sind dann auch die Ranking-Daten und so drin, Suchvolumina. Die kannst du aber theoretisch direkt von Data for SEO ziehen und sind relativ günstig. Ne? Kommt natürlich immer drauf an, wie viele Daten du abgreifen willst, wie viele SERPs und so weiter du analysieren lassen willst. Aber theoretisch könnte man das auch ohne den Umweg über Ahrefs machen, sondern man könnte auch theoretisch, also in deinem Content-Workflow oder in deinem Agenten, theoretisch Ahrefs auch mit Data for SEO ersetzen. Das wollte ich nochmal kurz hier erwähnen. Das ist so langfristig, glaube ich, eine Alternative, die wir, glaube ich, beide mal im Hinterkopf behalten haben, dass man da eventuell irgendwann mal auch direkt auf Data for SEO zugreift und eben nicht diesen Umweg über Ahrefs geht. Also, oder wie siehst du das?
Ja, ich habe da zu wenig Info zu, um zu sagen, was besser ist. Das Einzige, was ich weiß, ist eben, wenn man eh schon Ahrefs hat und man hat den MCP mit drin, dann muss man ohne weitere Kosten natürlich, kann man ohne weitere Kosten einfach darauf zugreifen, fertig.
Genau.
Deswegen machen wir das ja auch beide. Und ich weiß nur von anderen Podcasts, habe ich gehört, dass Data for SEO zwar Pay-Per-Use ist, also so gesehen günstiger, aber die Qualität der Daten wohl nicht so aktuell und nicht so gut ist wie die von Ahrefs. Aber das ist nur, was ich gehört habe in anderen Podcasts. Ich weiß es selber nicht. Grundsätzlich ist aber ganz wichtig, das können wir gerade noch vorab sagen, du musst, wenn du sowas auch machen möchtest, nicht genauso vorgehen, wie wir das jetzt beschreiben. Das ist ein Beispiel, wie in dem Fall jetzt ich meinen Agenten aufgebaut habe. Der ist auch nicht im ersten Schritt so entstanden. Im ersten Schritt hatte der ein oder zwei Phasen, mittlerweile hat er 6 Phasen und insgesamt 19 verschiedene Schritte. Das heißt, er ist iterativ einfach immer weiter gewachsen, immer größer geworden, hat Feedback von mir bekommen. Ich sage ja immer, bei der Nutzung sollte erst der Mensch stehen, dann die KI, dann wieder der Mensch und dann sollte die KI trainiert werden mit dem Output, den man selber optimiert hat. Und das würde ich dir auch empfehlen. Mach nicht einfach 1:1 nach, sondern übernimm die Schritte, die für dich Sinn machen. Du kannst auch andere MCPs nutzen, ne, andere Tools. Das mach, was du magst. Aber ich denke, es ist wertvoll. Und so wie wir die Fragen gekriegt haben, wollen die Leute ja auch mal hören, wie wir das genau machen. Und deshalb lass uns da mal reintauchen. Und für eine erste Übersicht, also wir haben 6 Phasen hier drin in dem Agenten. Phase 1 ist Recherche und Analyse. Phase 2 ist eine Deep Analysis mit Voyage AI. Phase 3 ist ein User Insight Mining. Phase 4 ist Planung und Schreiben. Phase 5 ist Quality Assurance, ganz, ganz wichtig. Und Phase 6 ist nochmal eine Pipeline von Sub-Agents, die dann laufen, die auch nochmal alle dafür sorgen, dass die Qualität wirklich stimmt. Das erstmal ganz High Level. Wir gehen jetzt die einzelnen Punkte durch. Wir werden jetzt natürlich nicht bei allen 19 Schritten komplett ins Detail gehen. Dann sind wir nämlich morgen noch dabei. Aber die meisten Sachen sind ja auch recht klar. Und du hast jetzt auch gemerkt, dieses Vorgehen von diesem Agenten ist ähnlich, wie ein Vorgehen wäre, wenn wir das selber machen. Wir fangen an mit einer Recherche und Analyse, dann analysieren wir, was die anderen so schreiben, dann planen wir, dann fangen wir an zu schreiben und dann prüfen wir es nochmal und stellen sicher, dass es gut ist. Also es ist jetzt nichts Besonderes. Und das ist auch, was man bei der Arbeit mit KI begreifen muss. Man sollte einfach seine eigenen Workflows abbilden. Ja. Und da ist dann die Macht drin, weil man dann einfach diese Workflows effizienter machen kann. Aber eben, es sind die gleichen Workflows. So, also in Phase 1 haben wir als erstes mal Thema und Keyword erfassen. Ganz einfach. Ich nenne ein Thema oder sogar schon so einen halben Titel, worum es gehen soll in einem Beitrag. Und dann recherchiert hier Claude erstmal für mich, worum geht's da, guckt da selber bei sich, googelt noch gar nichts oder crawlt noch gar nichts, sondern versteht erstmal grob, worum es geht. Dann Schritt 2, da geht's dann schon direkt los, da greift dann der Ahrefs MCP und es wird eine Keyword-Recherche durchgeführt. Das heißt also, das Gleiche, was wir machen würden, wenn wir in Ahrefs gehen mit einem Thema, das wir haben und wir werfen es da rein und gucken dann auf ähnliche Suchbegriffe oder suchen nach Suchbegriffen, die in der gleichen, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, verwandte Suchbegriffe, glaube ich, heißt bei Ahrefs. Ja. Genau das Gleiche macht dann hier Claude für mich über den MCP, guck dort sowohl nach Keyword-Ideen, die zu diesem Thema passen, zum einen Matching Terms, wie sie in Ahrefs so schön heißen, und einmal Related Terms. Dann wird das Suchvolumen und die Schwierigkeit mit rausgezogen aus Ahrefs und die Suchanalyse. Und da wird erstmal grob getrennt zwischen den klassischen drei, Informational, Transactional und Navigational. Dann kommen wir schon zu Schritt 3. Und das ist, da steht bei mir hier groß in Klammern dahinter, interaktiv, damit der Agent weiß, hallo, hier melde dich auch mal bei dem Jonas und warte, bis der dir was gibt. Da präsentiert er mir erstmal so die 10, 15 Top-Keywords, von denen er denkt, dass sie Sinn machen für dieses Thema. Und zeigt mir die Suchvolumen, zeigt mir die Schwierigkeit, zeigt mir die Suchintention und fragt mich dann, hey, welches, was sollen wir hier eher priorisieren, was sollen wir eher sekundär behandeln? Und ich kann dann auch weitere neue hinzufügen, also komplett neue Keywords, die vergessen wurden oder die ich im Kopf habe. Oder ich sage einfach, ey, was du da gemacht hast, ist top, mach weiter. Und fertig. Und dann geht's los mit einer ersten SERP-Analyse, das ist Schritt 4, und dem Scraping des Contents. Das heißt, es wird für die 3 bis 5 wichtigsten Keywords, die ich angegeben habe, wieder Ahrefs genutzt, um zu gucken, wer rankt dort. Dann wird bei den Leuten, die dort, oder den Seiten, die dort ranken, wird nochmal geprüft, ob es URLs gibt, die bei mehreren dieser Keywords gut ranken, weil es kann ja mal passieren, dass für eins dieser Top 5 Keywords eine Seite irgendwo rankt, aber für die anderen 4 Keywords rankt die nicht. Das heißt, dann ist es vielleicht eher sehr spezifisch oder so, dann passt es nicht ganz so genau. Und dann werden die Top 5 URLs mit Apify gescraped. Das heißt, es wird einfach geguckt, was steht da drin, auf gut Deutsch.
So, und dann. Also das heißt praktisch, jetzt, ja. um jetzt nochmal einen Unwissenden zu simulieren, ich meine, ich weiß ja natürlich, was du da machst, aber das heißt also, einerseits sorgt die Ahrefs API bzw. Ahrefs MCP-Verbindung sorgt dafür, dass die Top 5 Rankings gescraped werden sozusagen. Also es wird aus Ahrefs gezogen, zu welchem Keyword ranken welche URLs in von Platz 1 bis 5. Und dann nimmst du für Apify, nimmst du dann praktisch diese 5 URLs und sagst mit für Apify, hey bitte, scrape mir den Content der URLs von Position 1 bis 5, damit ich eben oder damit die KI eben weiß, welche Inhalte sind denn noch auf diesen URLs zu finden. Ganz also genau. Um welches Thema geht's da? Wie ist das Thema aufgebaut? H1, H2, H3 und ganzer Text-Content und so weiter und so fort.
Ja, in erster Linie geht's tatsächlich drum, den Content zu haben. Es geht noch gar nicht um eine Analyse. Es geht erstmal in erster Linie darum, und das ist auch ganz wichtig, dass man das bei der KI macht, dass man es wirklich so unterteilt, dass man sagt, zieh dir den Input, speicher dir den Input oder merk dir den Input und dann im nächsten Schritt wird der interpretiert, analysiert und genauer angeguckt. Das ist wirklich ganz wichtig und darauf wolltest du hinaus, genau. dass wir nicht einfach sagen, analysiere jetzt diese Top 5, weil dann weißt du nicht genau, was wird analysiert. Wird wirklich nur der Content-Bereich rausgezogen? Wird wirklich erkannt, was alles Inhaltsbereich ist? Werden jetzt plötzlich irgendwie Kommentare oder irgendwas Sidebars mitgenutzt? Deswegen immer schön Schritt für Schritt alles machen. Und dann das, was gefehlt hat, nämlich die Analyse des Ganzen, passiert jetzt. Jetzt kommen wir nämlich in Phase 2 und da schlägt dann Voyage AI zu. Also der MCP. Und da geht's dann los mit, hier kommen jetzt ganz viele coole Wörter. Du musst die nicht alle verstehen.
Voyage AI, MCP, API.
Ja, jetzt kommen noch viel mehr coole Wörter. Ich werde die ganz grob kurz erklären. Aber grundsätzlich sind sie alle dafür da, damit semantisch erkannt wird, um welches Thema es geht, welche Begriffe in diesem Thema so genutzt werden, wie das der Inhalt zu einer Suchintention passt. Das ist alles der Hintergrund, nämlich zum einen, erster Schritt ist eine Query Alignment Matrix. So, Buzzword des Jahrhunderts. Was da im Prinzip passiert ist, es wird geprüft, wie gut jeder der Artikel, die gescraped wurden oder Seiten, die gescraped wurden, zu verschiedenen Suchanfragen passt. Also wird zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ich habe letztens über WordPress-Sicherheit geschrieben, also ist das Fokus-Keyword, dann wird getestet, wie nah an diesem WordPress-Sicherheitsthema sind Artikel, die sich um das Thema WordPress-Sicherheit, Anleitung, WordPress-Sicherheit, was tun, WordPress-Sicherheit, Kosten und so weiter drehen. Wie nah sind die da dran? Damit wir wissen, welche Themen sollten wir nachher auch mit aufnehmen. Das ist so ein erster Schritt. Und dadurch kann auch erkannt werden, welcher Wettbewerber die Suchintention ziemlich gut abdeckt und welcher nicht. Dann wird als nächstes ein Relevanz-Ranking durchgeführt, auch mit der Voyage AI. Da wird im Prinzip dann basierend auf dieser Query Alignment Matrix, die vorher erstellt wird, wird geguckt, wer ist am relevantesten von den URLs für das Hauptthema, für das Keyword. Weil nicht jeder, der dafür rankt, ist eben unbedingt richtig gut. Ne, wir wissen alle, dass Google auch gerne einfach mal Seiten rein wird, von denen wir uns denken, warum zur Hölle ist der in den Top 5? Und genau dafür ist es jetzt da, um diese warum zur Hölle Momente rauszuwerfen und die Seiten rauszuwerfen, die sowas verursachen. So, und dann kommt noch ein dritter Schritt. Da geht es darum, dass semantische Muster erkannt werden sollen. Und es wird im Prinzip verglichen, wie ähnlich die 5 gescrapten Inhalte sind. Und so kann schon mal festgestellt werden, wie viele der Inhalte überlappen. Dann wissen wir nämlich zum einen, okay, diese Inhalte sollten wir auf jeden Fall auch einbauen, weil wenn alle 5 80% ihres Inhalts gleich haben, sollten wir das auch machen. Und zum anderen sehen wir dann auch, und das kommt dann gleich in den nächsten Schritten noch, wo später auch Lücken sind in dem Ganzen. Zum Beispiel, was behandelt einer, der auf 1 rankt, aber die Position 2, 3 und 4 behandeln das nicht, das Thema. Das heißt, da wird einfach nochmal nach so, ja, semantischen Mustern geguckt, so nennt sich das dann. Das passiert alles mit Voyage AI, das ist auch ein kleiner Schritt an sich, so in der Beschreibung, aber es passiert sehr viel im Hintergrund, was wir dann für die späteren Schritte brauchen. Ich denke, das ist recht klar, oder? Müssen wir da noch irgendwo in Detail reingehen? Was meinst du?
Ich bin bei dir sehr gut drin. Das Problem ist halt, ne, also ja. Ich kann das alles gut nachvollziehen. Ich wollte ja vorher noch mal kurz ein bisschen ansprechen, wollte ich aus dir rauskitzeln, dass du noch mal erklärst, ne, was du Schritt für Schritt machst, dass du nicht direkt sagst, hey, scrape mir das und analysiere mir das, sondern wirklich scrape mir erstmal, zeig mir erstmal, was du gemacht hast und dann im nächsten Schritt analysieren wir das Ganze. Ich glaube, der Workflow ist relativ klar. Wie gesagt, man muss nicht genau wissen, was jetzt Voyage AI macht oder was Apify macht. Man kann tatsächlich sagen, hey, ich habe einen API-Key von Voyage AI, ich möchte das gerne sinnvoll in den Workflow einbauen. Es soll zum Beispiel die semantische Ähnlichkeit überprüft werden. Sowas muss man natürlich dann schon definieren oder sagen. Aber auf Basis dessen richtet dann Claude Code in dem Fall eigentlich weitestgehend selbstständig die Schnittstelle ein. Wenn es irgendwelche Fehler gibt, wenn irgendwas nicht funktioniert, kannst du immer noch sagen, hey, prüf nochmal, ob die Schnittstelle funktioniert. Ich hatte zum Beispiel Probleme mit Ahrefs. Dann habe ich ihm gesagt, hey, guck mal, in der Dokumentation steht es so und so drin, versuch doch mal das und das. Dann hat er das so gemacht, wie es wirklich dann in der Doku drin stand, weil davor hat das irgendwie nicht extrahieren können. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich ihm halt gesagt, hey, guck mal, du musst das und das machen. Und dann hat er das alles für mich aufgesetzt. Also man muss ja nicht mal die Schnittstellen mit den API-Keys selber machen oder selber einrichten. Das ist ja der große Vorteil. Man muss halt nur wissen, wie man Claude Code mitteilt, was man haben möchte.
Und dann, das lernt man. Ja, und das lernt man, indem man es einfach
macht. Das kommt mit dem Gefühl, dafür entwickelt man ein Gefühl irgendwann.
Ja, auf jeden Fall. Und es muss ja auch nicht in der ersten Version gleich alles mit drin sein. Ne? Also bei mir war das, Voyage AI kam auch erst später hinzu. Und tatsächlich war das auch nicht meine Idee. Ich hatte irgendwann so einen groben ersten Agenten und habe dann halt auch mal Claude gefragt, so, ey, wie können wir eigentlich den Agenten verbessern, um Inhalte noch besser analysieren zu können für, also wie es KI und LLMs auch machen. Also das war im Prinzip meine ganz blöde Frage, die habe ich einfach Claude gestellt und Claude hat dann gesagt, ey, wir können das nutzen und das nutzen und das nutzen, hat dann Voyage AI vorgeschlagen, habe ich mir das angehört und ich so, geil, nehmen wir. Was können wir damit machen? Dann habe ich gesagt, Claude, was können wir damit machen? Also ja, wir können das und das und das, habe ich mir das alles erklären lassen und habe einfach das übernommen, was Sinn ergeben hat. Also ich habe auch das nicht von mir aus gesagt, sondern ich habe einfach gesagt, was können wir noch tun? Und das ist dann auch wieder die Macht. Klar, du musst es einstufen können, du musst es verstehen, macht es Sinn, dass wir das tun, welche Schritte davon übernehmen wir wirklich. Aber man kann sich da ja auch helfen lassen von Claude selber.
Ja, und das Gute ist ja, ne, du kannst ja trotzdem, wenn irgendwas nicht funktioniert oder du mit irgendwas unzufrieden bist, das ist ja das, was du eingangs gesagt hattest, dann kann man die KI trainieren. Und das ist der eigentliche wichtige Punkt. Ich hatte das heute Morgen ja kurz mit dir in der Vorbesprechung. Da habe ich dir auch gesagt, ja, ich hatte ja auch so ein Keyword-Clustering erstellt mit Claude Code. Ein relativ komplexes, umfangreiches, genauso wie ich es brauche und eben nicht wie andere Tools, die es schon am Markt gibt, die es schon ein bisschen länger gibt am Markt. Die sind auch okay und das war aber nie so, ich war nie hundertprozentig zufrieden. Und jetzt konnte ich mir halt was Eigenes bauen, so wie ich es brauche und wie ich es gerne clustern würde und wie ich dann das für mich in welchem Format brauche, damit ich damit gut weiterarbeiten kann für verschiedene Kundenprojekte. Und dann habe ich festgestellt zum Beispiel, dass bei mir die Voyage AI in diesem Keyword-Clustering-Workflow oder Agent oder wie man es auch nennen will, gar nicht so sinnvoll ist. Und habe dann mit Claude ein bisschen diskutiert, habe gesagt, hey, ich habe gemerkt, das und das passt nicht. Und eigentlich ist das ja auch gar nicht so wirklich sinnvoll mit der semantischen Ähnlichkeit und so von einzelnen Keywords, ohne jetzt das Thema zu definieren oder den Content dahinter zu definieren. Und Claude Code hat mir dann gesagt, ja, du hast recht, an dieser Stelle machen Embeddings nicht so viel Sinn, weil dann sind viele verschiedene Keywords semantisch total ähnlich, aber nachher zum Beispiel im E-Commerce brauchst du unterschiedliche Kategorien dafür, weil die Nutzer einfach unterschiedliche Produkte kaufen wollen und dementsprechend die Suchintention auch eine andere ist und dementsprechend ist der Search Intent das, was wichtiger ist und die semantische Ähnlichkeit an der Stelle eben nicht ganz passend ist. Ne? Das ist was anderes, wie wenn du einen Ratgeber schreibst über ein Thema und dann hast du 3, 4 Ratgeber, dann willst du die semantische Ähnlichkeit prüfen. Ja, das ist völlig in Ordnung und das ist auch sinnvoll. Aber eben, wenn es nur um einzelne Keywords geht, die miteinander verglichen werden sollen, auch vor allem die SERPs miteinander verglichen werden sollen, dann ist das gar nicht so sinnvoll, da mit Embeddings zu arbeiten und mit der Voyage AI. Und dann habe ich den Workflow nochmal komplett umgestellt, weil ich einfach im Output gemerkt habe, dass das nicht das ist, was ich brauche und dass es auch keine guten Cluster waren. Und dann haben wir das alles wieder umgeworfen und umgestellt. Und dann hat der Claude Code alles automatisiert nochmal angepasst. Alle Abhängigkeiten, alle Skripte, die im Hintergrund gelaufen sind, auch die Subagenten, die im Hintergrund gelaufen sind, hat der parallel gleichzeitig umgeschrieben, damit alles wieder miteinander passt und damit es dann nachher irgendwie nicht zu irgendwelchen Errors kommt oder so, irgendwelche Fehlermeldungen aufploppen. Und das ist ja auch gut, weißt du, also man muss auch keine Angst haben, ich hatte das am Anfang auch, ich hatte immer Angst, ja, was ist, wenn ich jetzt hier was falsch definiere?
Du hast mir auch ganz viel geschrieben, ne, immer was hast du denn da eingegeben, Jonas, wie hast du denn das gemacht? Und ich habe einfach fast immer, habe ich dann gesagt, so, gar nicht böse gemeint, aber ich habe einfach immer gesagt, so, frag Claude, weil so funktioniert dann am Ende die Arbeit mit Claude, ne?
Genau, und das muss man sich erstmal so ein bisschen, da muss man ein Gefühl dafür bekommen und auch gar keine Angst haben, irgendwas zu machen. Und das ist der wichtigste Punkt, weil du hast auch dann oft gesagt, das weiß ich noch, du, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich hab Claude gefragt und dann haben wir kurz hin und her geschrieben, dann hat er es einfach umgesetzt. Ich kann ja gar nicht sagen, was er da gemacht hat oder wie genau er es gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da gesagt habe, was er machen soll. Das kam wahrscheinlich von Claude aus. Also, ne, das zeigt ja auch, du wusstest ja auch zum Beispiel gar nicht mehr, was du in diesem Schritt Claude gesagt hattest, sondern das passiert einfach in der Konversation mit Claude und Claude liefert tatsächlich auch echt gute, sinnvolle Vorschläge, auch wenn es nur ein komplexes LLM-Setup ist, aber im Endeffekt, es ist wirklich, also Claude Code im Speziellen ist wirklich unfassbar genial und damit kann man sich halt viele, viele Sachen total vereinfachen. Das wollte ich noch einwerfen. Bevor es aber weitergeht, noch ein paar Worte zu unserem langjährigen Sponsor Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu überwachen und zu analysieren. Sie liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Webseite zu verbessern und sie noch besser zu verstehen. Neben den Google-Rankings kannst du auch deine SERP-Features und die Backlinks analysieren lassen. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, auch technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Webseite zu ziehen. Mittlerweile sind auch KI-Features bei Ahrefs mit dabei und du kannst zum Beispiel auch die Sichtbarkeit deiner Webseite in KI-Modellen tracken. Trotz KI und Co. kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die Metriken wie Rankings, Klicks und so weiter immer noch an Relevanz besitzen und überwacht werden sollten. Und ganz ehrlich, das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind für dich komplett kostenlos. Melde dich noch heute an und gehe hierzu einfach auf ahrefs.com/de/webmaster-tools. Ich buchstabiere nochmal. Ahrefs, also Ahrefs, Ahrefs geschrieben.com/de/webmaster-tools. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
So, kommen wir mal zur Phase 3. Und das ist so eine der Phasen, wo wirklich viel, in Anführungszeichen, Magie, natürlich keine echte Magie,
passiert
am meisten dessen, was den Inhalt dann wirklich hochwertig macht. Nämlich In Phase 3 ist der nächste Schritt, dass Apify einen Reddit-Deep Dive macht. Und für alle, die Reddit noch nicht kennen, bitte mal draufgehen, muss mal kennen. Also man muss wissen, was es ist, man muss nicht angemeldet sein. Aber
was ist Reddit?
Ja, also für alle, die
es gar nicht wissen. Das muss man mittlerweile echt kennen, ja.
Ja, das größte Forum der Welt für alles, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, die vereinfachte Darstellung. Und was da passiert, ist, dass Apify durchgeht. Und ich habe ein paar Subreddits angegeben, die durchgegangen werden sollen. Zum Beispiel so einen klassischen WordPress-Subreddit gibt's. Dann gibt's so ein paar deutsche, ein SEO-Subreddit. Und die habe ich einfach angegeben. Und die werden durchsucht nach dem Fokus-Keyword. Und dann wird im nächsten Schritt geschaut, welche Fragen werden dort gestellt, welche Frustrationen werden dort geäußert, welche Missverständnisse gibt es dort, welche Community-Lösungen werden dort präsentiert und welche kontroversen Diskussionen gibt es dort. Und da wird dann jeweils geguckt, zum Beispiel mit Upvotes, um zu schauen, welche Antworten sind eher beliebt oder nicht so beliebt, weil ich will natürlich nicht jeden Hinz und Kunst, der in Boxershorts im Keller bei Mama sitzt und da was reintippt ins Internet, will ich nicht unbedingt seine Meinung wissen, ne? Ja. Aber wenn der da sitzt und alle voten seinen Kommentar hoch, dann ist da vielleicht was dabei oder die Leute finden es auch lustig, ne? Kann ja auch einfach sowas sein. Auf jeden Fall wird dann so ein bisschen auch noch priorisiert, eben durch Upvotes zum Beispiel und durch Kommentare auf einen Kommentar oder auf einen Post, wie wichtig der zu sein scheint. Im nächsten Schritt wird priorisiert, wieder mit Hilfe von Voyage AI, wie nah diese Sachen, die wir jetzt rausgeholt haben, sind an dem Thema, um das es geht. Und da wird im Prinzip schon mal alles rausgeworfen, was nicht nah genug dran ist. Und am Ende bleibt dann noch was übrig. Und das wird sich gemerkt. Und dann im nächsten Schritt mache ich das Gleiche im Prinzip, oder lasse ich das Gleiche nochmal machen mit YouTube. Und lasse dort sowohl Videos scrapen, die Transkripte dessen, und die Kommentare. Und auch dort bei Kommentaren wird die Likes werden angeguckt, wie viel Kommentare gibt's auf den Kommentar selber. Und YouTube-Kommentare sind wirklich Gold wert. Weil da kommen dann die Rückfragen von den Nutzern aus der Praxis. Und das ist dann wirklich super, super wertvoll. Und auch das wird natürlich alles abgeglichen mit dem Thema, mit dem grundsätzlichen Keyword, Hauptkeyword oder den 2, 3 Hauptkeywords, die genutzt werden. Uns wird so ein bisschen rausgefiltert, Videos, die wenig Engagement haben, werden nicht angeguckt, sondern eher die mit viel Engagement und solche Dinge, ne? Da gehe ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, das würde sonst zu weit gehen. Und sonst in den Kommentaren passiert es ähnlich wie bei Reddit, dass eben geguckt wird, was sind so Fragen, Kommentare und was hat mir geholfen, das wusste ich nicht, Momente und sowas. Und das wird alles dann auch rausgezogen und sich gemerkt. Aus den Transkripten von den Videos werden sich, ja, hier steht es so cool in meinem Agenten, die Expert-Takes werden extrahiert. Also es wird im Prinzip geguckt, steht in den Transkripten irgendwas drin, was noch besonders ist, was aus der Praxis kommt oder eine Warnung vor häufigen Fehlern ist, irgendwelche Zahlen oder Benchmarks, die werden alle dann rausgezogen. So.
Nice.
Und dann, das ist das, wo eben viel passiert, weil
ja. Ganz kurz Klammer auf dazu, weil, ne, da passiert viel, halt den Gedanken kurz fest, was ich kurz sagen wollte ist, ich habe das auch ähnlich bei meinem Content-Agent-Workflow-Skill, wie auch immer, und bei mir kam teilweise bei bestimmten Themen raus, hat der Claude auch gesagt, da gibt's keine sinnvollen Reddit-Threads, ne, ist ein sehr spezielles Thema gewesen oder auch vor allem bei mir auch oft B2B-Thema. Da gab's keine sinnvolle Discussions oder keine sinnvollen Threads. Ich habe diesen Schritt jetzt mal übersprungen, weil da kam jetzt nicht wirklich was Sinnvolles raus, was Hilfreiches. Genauso, glaube ich, bei YouTube hat er dann auch gesagt, ich konnte jetzt nicht so wirklich viel Sinnvolles rausfinden, deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Das ist ja auch das Gute, vor allem, wenn man so Modelle wie Opus benutzt. Ich schätze mal, es liegt an Opus, weiß ich jetzt nicht im Endeffekt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wenn es zu keinen sinnvollen Ergebnissen kommt bei der Analyse, dann wird oder wurde mir zum Beispiel von Claude Code vorgeschlagen, hey, lass uns den Schritt überspringen. Und er fragt mich dann auch, sollen wir den wirklich überspringen? Weil meine Empfehlung ist, wir überspringen den, weil es gab nichts Relevantes. Und es kann ja auch sein, ne? Es kann ja auch sein, dass auf Reddit nur in so englischsprachigen Threads was zu finden ist, was aber nicht wirklich was für das deutschsprachige Thema dann oder den deutschsprachigen Pendant irgendwie relevant genug ist oder was einfach nicht gut dazu passt. Und genauso bei YouTube hast du vielleicht ein B2B-Thema, das sehr, sehr spezifisch ist. Und es gibt halt da auf YouTube nicht so wirklich viele Videos dazu und dementsprechend auch nicht so viel Futter für die KI. Und dann wird es dir ja zurückgespielt. Also in meinem Fall wurde mir das zurückgespielt. Hey, ich habe jetzt nicht viel gefunden, lass uns den Schritt überspringen und wir konzentrieren uns lieber auf die direkten Wettbewerber, die in den SERPs ranken, aus diesen und ihren Gründen.
Ja, was ich da in deinem Beispiel machen würde, weil ich auch weiß, dass du für natürlich für Kunden arbeitest, wäre zu gucken, wenn man da wirklich über Reddit nichts findet, über YouTube nichts findet, dass man mal schaut, was sehr häufig Quora, der Fall ist, ja, ob man Foren findet und ob, dass man die einfach mit einbindet in diesen Schritt oder dass man sagt, hey, wenn du nichts findest, frag mich nochmal, ob wir nicht woanders noch Quellen finden und dann gibst du einfach für diesen Schritt eine gewisse Quelle an oder zwei Foren, ja, und lässt die nochmal scrapen.
Genau,
so habe ich es dann natürlich gemacht im Endeffekt. Genau, kann man dann schön anpassen auf verschiedene Kunden, verschiedene Themen. Man darf Foren nämlich nicht unterschätzen. Es gibt sehr, sehr viele Foren zu sehr, sehr vielen Themen. Auch wenn man denkt, Foren sind tot, sind sie nicht. So, dann haben wir den ganzen Reddit-Part, dann haben wir den YouTube-Part. Dann kommt eine Abfrage, ob ich ein eigenes Dokument mit meinem Input schon erstellt habe. Und wenn ich das nicht gemacht habe, ob ich eigenen Input habe. Und auch das ist ein Schritt, den ich empfehlen würde, auf gar keinen Fall zu überspringen, weil da passiert ja auch wieder sehr viel Wichtiges, nämlich das, was dich ausmacht, was deine Marke ausmacht, dein Wissen, deine Experten-Takes. Wenn du in einer Firma arbeitest mit ein paar Leuten, die Zitate und Infos aus dem Support-Bereich, aus dem Vertriebbereich, die du damit reinnehmen kannst, Dinge, die dir selber aufgefallen sind. Also da packst du alles dann rein an eigenen Infos, die du mit reinbringen willst. Du musst es ja gar nicht ausformulieren. Ich werfe da eigentlich immer Stichpunkte rein. Oder ich habe ein Dokument schon vorbereitet, das einfach gefüllt ist mit Infos. Und da ist es eben wichtig, dass wir hier diesen Bereich Knowledge Gain, den wir immer so cool nennen, schaffen. Also, dass wir was Neues mit reinbringen. Weil zum einen haben wir natürlich durch das Scraping von YouTube, Reddit oder auch Foren, haben wir schon sehr viele Takes, die vielleicht in den SERPs noch nicht drin sind. Das ist fantastisch. Aber am Ende ist es ja trotzdem wichtig, dass du, vor allen Dingen so bei Solopreneuren wie mir, dass du deinen Geist, dein Wissen, deine Erfahrung da mit drin steckt. Und deswegen dir ganz wichtig, dass du da auch deinen eigenen Input gibst. So, und dann mit diesen ganzen Infos wird im Prinzip weitergearbeitet. Erstmal wird nochmal alles validiert in Form von, was ist, ich nenne das jetzt mal Commodity-Content, also was muss wirklich rein, weil das alle haben. Und wo sind aber auch semantische Lücken, über die wir uns differenzieren können. Was sind Takes, die andere nicht haben? Was sind Infos, die andere nicht mit drin haben? Und da muss ich sagen, schon ohne meinen Input meistens zu geben, kommt schon extrem viel bei raus, weil Reddit und YouTube-Kommentare so viel hergeben, dass das so viele neue Ansätze hat, die noch nicht in den SERPs drin sind, weil in den SERPs die meisten Leute schreiben ja immer noch das, was die anderen schreiben. Und wenn die anderen dann überarbeitet haben, überarbeiten die nächsten wieder mit dem, was die anderen überarbeitet haben. Und so wird das alles immer wieder gekäut und wiedergegeben, was eh schon da ist. Aber wenn man halt mal außerhalb der SERPs guckt, ne, findet man plötzlich ganz viel Input. Und ja, da wird dann eben wieder mit Voyage AI nach semantischen Lücken geguckt. Es wird nach gemeinsamen und einzigartigen Themen gesucht, um zu gucken, was müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Da habe ich bei mir die Einstellung 80% Ähnlichkeit sind Commodity Topics, also etwas, was die Top 5 alle haben. Zu 80% Übereinstimmung, das müssen wir auch haben. Hier müssen wir uns nicht differenzieren, aber das ist einfach Pflicht-Content. Wir wissen alle, man muss manche Sachen einfach haben. Bestes Beispiel bei meinem Hoster-Vergleich, der nie gerankt hat, habe ich irgendwann auch mal geguckt, haben die anderen was drin, was ich nicht mit drin habe. Und weil ich halt gesagt habe, meins ist ein WordPress-Hosting-Vergleich und ich wollte für diese Suchintention ranken, hatte ich Strato nicht genannt, Jonas nicht genannt, die ganzen großen Hoster. Alle anderen Konkurrenten haben das aber getan, obwohl diese Hoster kein spezifischer WordPress-Hoster sind. Als ich angefangen habe, die dann einzubauen und zu sagen, warum ich die nicht nenne und nicht empfehle und was meine Erfahrungen damit sind, ist der Beitrag besser gerankt. Einfach weil man halt abdeckt, was die anderen auch haben, weil Google ja schon guckt nach einem Konsensus und sagt, okay, der ist jetzt so anders, den ranken wir lieber nicht, weil Google ja auch Angst hat, blöd gesagt, dass sie falsche Informationen pushen. Und das können wir damit im Prinzip ja verbessern oder verhindern. So, und dann haben wir unsere, ich nenne die hier Unique Angle Analyse, weil ich eben einen Blickwinkel haben will, einen Angle haben will, mit dem ich mich auf jeden Fall differenziere. Das kann die Betrachtung des ganzen Themas sein, das kann im Inhalt etwas sein, aber es ist mir ganz wichtig, dass mein Inhalt nicht einfach nur die Commodity Topics alle drin hat, die anderen alle haben und fertig, sondern da muss viel, viel mehr noch mit drin sein. Oder ein anderer Blickwinkel mit drin sein. So, und daraus wird dann so ein kleines Briefing erstellt, was wir mit reinnehmen müssen, was wir vielleicht behandeln sollten, was Unique Angles wären, die wir angeben sollten, was Themen sind, die wirklich noch gar nicht behandelt werden, was validierte Expert-Takes sind aus zum Beispiel YouTube-Videos, die einzigartig und relevant sind, die wir mit reinnehmen könnten. Und dann wird das mir alles einmal vorgeschlagen. Ich kriege dann in der nächsten im nächsten Schritt kriege ich eine Deep Dive Zusammenfassung von allem, was eben in diesen ganzen Schritten rausgekommen ist. So ganz grob gesagt steht da drin, hier aus der Wettbewerbsanalyse ist aufgefallen, das sind Commodity Topics, die müssen rein, das sind Unique Angles, wo wir uns differenzieren können, das sind Themen, die gar niemand behandelt. Und das dann eben aufgeschlüsselt aus den gescrapten SERPs aus Reddit, aus YouTube und aus meinen eigenen Inputs. Und dann leitet er daraus ab direkt eine Empfehlung, was wir einbauen können und wie wir das machen können. Und dann sage ich, okay, hier den Take will ich mit reinnehmen, den lassen wir raus, den nehmen wir mit rein, den lassen wir raus. Und dann kommen wir in Phase 4. Und Phase 4 ist Planung und Schreiben. Und basierend auf dem ganzen Input, den ich gegeben habe, den der Agent bis dahin gesammelt hat, wird dann erstmal eine Gliederung erstellt. Mit allen Commodity Topics, mit allen Unique Angles, mit den Insights, die rausgezogen wurden. Und ich habe so eine ganz grobe, ich meine, das ist nichts Besonderes, das hat jeder, ne? So einen ganz groben Ablauf. Wir haben eine Einleitung, dann haben wir das Wichtigste auf einen Blick. Dann haben wir erstmal die Commodity Topics, die man braucht. Dann haben wir Unique Angles. Dann haben wir alles Weitere, was passiert. Anschließend dann so häufige Fehler, falls es bei dem Thema Sinn macht, FAQ und ein Fazit am Ende. Und das ist auch ganz wichtig, das Fazit am Ende, das sehe ich, dass es ganz oft vergessen wird. Wir haben gerade von Kevin Indig, hast du bestimmt auch gesehen, Yannick, die Analyse gesehen, welche Teile eines Inhalts von KIs gescrapt werden. Und da sind die ersten 20% eines Inhalts, werden in erster Linie angeguckt. Alles zwischen 20% und 80% wird kaum angeguckt. Und dann so die letzten 10-20% werden wieder sehr stark angeschaut. Und das heißt auch, dass es gut ist, dass wir am Ende im Fazit nochmal das Thema wieder mit reinnehmen und nochmal beschreiben. Das ist auch im Prinzip nichts Neues, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, oder?
Ja, voll.
Deswegen ganz wichtig, dass wir sowas auch nochmal machen. So, diesen groben Ablauf kannst du natürlich übernehmen oder du passt ihn einfach an, wie es dir passt. So, und dann kommt im Prinzip wieder ein interaktiver Schritt. Ich kriege das Feedback, wie die Gliederung aussieht und kann dann anpassen. Und bevor dann nämlich der nächste Schritt, nämlich das Schreiben passiert, will ich ja sicher gehen, dass die Gliederung wirklich das widerspiegelt, was ich auch in diesem Beitrag dem Nutzer mitgeben möchte. Und das ist einfach nur die Abfrage, hier ist die Gliederung, passt dir das oder möchtest du was anpassen? Und dann mache ich das, wie ich will.
Und ich glaube, das ist sogar einer der wichtigsten Schritte. Das habe ich auch, egal ob mit jetzt Agent, mit Cloud Code oder davor nur mit einem Custom GPT oder wie auch immer. Das Wichtigste ist, bevor es ans Schreiben geht, und das ist auch bevor man selber schreibt, ne, sollte man sich immer erstmal eine Gliederung erstellen. Das war vor ein paar Jahren noch, als KI noch überhaupt nicht auf dem Schirm war oder noch gar keiner auf dem Schirm hatte, war es auch, der wichtigste Schritt der Content-Erstellung war, eine gute Gliederung zu haben. Also jedenfalls, wenn man das, man kann auch das, ich weiß auch, du schreibst teilweise ohne Gliederung deine Ratgeber, ich schreibe auch die Ratgeber teilweise ohne Gliederung, aber in den meisten Fällen macht es schon durchaus Sinn und vor allem jetzt mit KI macht es Sinn, sich erstmal eine Gliederung zu erstellen oder erstellen zu lassen, die wirklich mal mit einem ruhigen Auge durchzugehen, sich Gedanken zu machen, passt das eigentlich für das Thema, das ich will? Ist da alles drin, was ich gerne drin haben wollen würde? Und dann zu sagen, ja, die Gliederung passt oder bitte passt die Gliederung noch dahingehend an und nimm noch das rein, streich noch das raus, mach noch das hinzu. Und dann erst, wenn die Gliederung passt, zu sagen, okay, jetzt passt die Gliederung, jetzt kannst du loslegen mit dem Schreiben. Weil wenn die Gliederung auf gut Deutsch scheiße ist, dann wird der Content auch dementsprechend schlecht, weil der Content sich ja an der Gliederung orientiert. Und deswegen ist für mich, glaube ich, also ich kann es jetzt gerne mich korrigieren, aber für mich ist das einer der wichtigsten Schritte in dem ganzen Workflow, zu sagen, hey, die Gliederung passt oder die passt nicht oder muss nochmal angepasst werden. Und der Schritt der Gliederung erstellen, bevor es an die Content-Erstellung geht, ist für mich eigentlich der wichtigste Schritt in dem ganzen Workflow.
Ja, also ich würde auch sagen, einer der wichtigsten.
Oder einer der wichtigsten,
ja. Ich meine, die Vorarbeit, ohne die Vorarbeit klappt natürlich dann die Gliederung nicht, aber ich bin voll bei dir, klar. Die Gliederung ist am Ende wirklich kriegsentscheidend, kann man da fast schon sagen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die passt. Und auch da muss man natürlich die Erfahrung mitbringen, aus dem SEO, aus dem Texting, was macht Sinn und was macht nicht Sinn, sonst können wir das ja gar nicht verstehen. Und ein anderer Punkt, wo man Erfahrung mitbringen muss, ist generell beim gesamten Erstellen von so einem Agenten. Ne? Also selbst wenn du jetzt hörst, wie ich den hier aufgebaut habe, musst du ja verstehen, was da passiert. Deswegen nochmal der Aufruf, starte ruhig mit dem halb so großen Agenten. Guck, wie der funktioniert und dann verbessere ihn nach und nach. Ich bin in der 20., 22. Iteration mittlerweile. Es ist nicht Version 1 hier. Also starte lieber klein, damit du am Ende checkst, was passiert. Nicht, dass du so ein Riesending jetzt einfach aufbaust, wie ich es hier habe. Und dann weißt du gar nicht, was eigentlich im Hintergrund alles passiert. Und dann kannst du nämlich auch nicht bewerten, warum der Output möglicherweise nicht das ist, was du willst. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. An dieser Stelle würde ich eigentlich gerne mal hier kurz die Plattform nutzen. Ich glaube, das muss ich jetzt mal eben machen. Mein eigener neuer Podcast ist nämlich draußen. Machen wir nochmal eine kleine Ad hier. Seit ein paar Tagen ist mein neuer Podcast draußen, der heißt Ehrlich Selbstständig, in dem ich über meine Erfahrungen ganz ehrlich, ohne Bullshit, ohne Hype berichte aus den letzten 12 Jahren, mehr als 12 Jahren Selbstständigkeit. Und das Ziel mit dem Podcast ist so ein bisschen so ein Gegenpol zu sein zu diesem ganzen, ja, zu diesen LinkedIn-Lümmeln, sage ich mal, ne, die immer sagen, hier, also wenn du nur 2.500 Euro als Selbstständiger verdienst, hast du es nicht geschafft und bist nichts wert und hier mein cooler Porsche und hier musst du in Krypto hebeln, Bro. Also so einfach mal ein Gegenpol mit einem realistischen Bild von Selbstständigkeit, mit Shit, der auch passiert, mit meinen Einschätzungen zu Dingen. Es sind kurze Folgen, so zwischen 10 und 20, 25 Minuten. Die ersten 3 Folgen sind schon live. In den Shownotes findest du den Link oder einfach suchen, wo auch immer du deinen Podcast gerade hörst, nach Ehrlich Selbstständig. Freut mich sehr, wenn du mich da supportest, den abonnierst und natürlich auch hier Search Effect abonnierst, ist ja klar.
Also ich habe schon die ersten 2 oder 3 Folgen gehört, also 2 waren es definitiv, ich glaube die 3. habe ich noch nicht.
Ja, cool.
Bin sehr, sehr angetan, muss ich sagen.
Das freut mich und das, obwohl du ja eh schon alles weißt, weil wir ja andauernd quatschen.
Ja, tatsächlich, nein, das steht ja ohne Frage, dass ich dich da supporte. Nee, aber ich kann es wirklich definitiv empfehlen, sehr angenehm, bietet sehr, sehr gut nochmal die Möglichkeit, auch selber sich da nochmal bei gewissen Sachen zu reflektieren. Also ich finde sehr, sehr schön, kann man sich super, super nebenbei nochmal geben. Natürlich neben dem Search Effect Podcast. Ne?
Genau, der Search Effect Podcast ist für die langen Autofahrten oder den Haushalt, den langen. Und wenn man mal einen Snack zwischendurch braucht, dann den Selbstständigen.
Wenn man mal kurz irgendwie 10, 15 Minuten länger mal auf der Toilette sitzt, dann kann man da auch
genau,
auf jeden Fall so. Mal ehrlich, ehrlich selbstständig hören.
Der Podcast für die Toilette, super Pitch, danke.
Bitte, bitte.
Gut, komm, machen wir weiter. Wir haben nämlich noch ein paar Schritte.
Noch ein paar.
Viele sind es nicht mehr, aber wir wollen ja hier ausführlich einmal drauf eingehen. Also nächster Schritt ist natürlich, nachdem wir die Gliederung abgenickt haben, dass der Ratgeber geschrieben wird. Logischerweise, der muss jetzt ja auch geschrieben werden. Und da, bevor das wirklich passiert, hat der Agent die ganz wichtige Anweisung, lies erstmal 4 Dateien, bevor du anfängst zu schreiben. Das eine ist mein Voice Profile. Da steht drin, wie Ratgeber von mir geschrieben werden, welche Wörter ich normalerweise benutze, welche Formulierungen, Strukturen, all diese ganzen Sachen. Dann gibt es ein Dokument für Plugin-Empfehlungen, weil ich nicht will, dass der Random irgendwelche Plugins empfiehlt, sondern die, die ich kenne, Erfahrung damit habe und empfehlen möchte. Dann einen zu meinen internen Beiträgen. Das ist einfach fast ähnlich wie eine Sitemap, dass er mal weiß, was ich sonst so habe, um zum Beispiel auch interne Links nachher noch zu setzen. Und das 4. Dokument entfällt mir gerade, was das ist. Nee, es sind nur die 3. Ich guck gerade rein. Es sind nur die 3 tatsächlich.
Okay.
Genau. Viertes hier, Brand Profile natürlich.
Brand Profile.
Brand Profile, Voice Profile, bei mir noch Plugin-Empfehlungen. Das ist jetzt individuell bei mir natürlich. Aber was immer noch Sinn macht, ist das andere, die internen Beiträge, so eine Art Sitemap.
Genau. Und was ich definitiv auch empfehlen muss an der Stelle, auf jeden Fall ein umfassendes Voice-Profile bzw. Brandsheet zu machen, beides. Damit eben
und separat.
Genau, Genau, separat, genau, damit eben die KI ganz genau abschätzen kann, wer ist die Entität, ne? Also wer, also, oder die Entität Unternehmen, ne? Was ist das für ein Unternehmen? Wie sind die, auch zum Beispiel zur Zielgruppe, was machen wir, was bieten wir an und so weiter und so fort. Wenn du jetzt ein Unternehmen bist und jetzt nicht nur ein Solo-Selbstständiger, und Voice Profile ganz, ganz wichtig. Wie schreibe ich? Beispieltexte liefern? Welche Formulierungen benutze ich häufig? Was würde ich niemals benutzen? Ne, zum Beispiel sowas wie hebeln oder was weiß ich was. So Formulierungen. Was würde ich nie benutzen? Was sind für mich absolute No-Gos? Ne, was definitiv nicht benutzen? Und was benutze ich auch gerne? Und was sind gute Formulierungen für mich und Beispielformulierungen? Also das ist unfassbar wichtig. Ich glaube, sogar die beiden Dokumente sind
die wichtigsten. Mit
Abstand wichtigsten. Selbst wenn man sowas nicht hat wie eine Sitemap-Auflistung oder so oder auch irgendwie persönliche Empfehlungen oder sonst was, was man da noch nutzen kann in seinem spezifischen Fall. Die zwei Dokumente, Voice Profile und Brand Sheet, nenne ich es jetzt immer, sind mit Abstand die absolut wichtigsten.
Ja, auf jeden Fall.
Für die Content-Qualität.
Wenn du nicht weißt, wie du das erstellst, frag Claude. Und wirf einfach Beispiele von bestehenden Ratgebern rein, lass dir darauf basierend ein Voice Sheet erstellen. Und immer wenn dann etwas generiert wird von Claude, das basiert auf deinem Voice Sheet, das du dann nimmst und überarbeitest, um es wirklich perfekt zu tunen für den Abschluss, wirf es danach wieder rein, fütter Claude damit und sag, hey, hier, ich habe es nochmal überarbeitet, analysiere die Differenzen zwischen deiner Version und meiner Version und verbessere das Voice Profile. Auch das ist bei mir in der mittlerweile wahrscheinlich 50. Iteration, weil es einfach immer weiter optimiert wird und dadurch immer besser wird. Die erste Version ist okay und nicht gut, die nächsten werden dann immer besser und irgendwann ist es geil. Also immer schön iterieren, immer schön weitermachen.
Immer hebeln, immer hebeln.
Immer hebeln, Bro. So, dann kommen wir zur vorletzten Phase und wir haben es auch gleich geschafft. Das ist die Quality Assurance. Da wird einmal wirklich die Qualitätssicherung gemacht, da wird mit Voyage AI nochmal ganz viel gemacht, das Query Alignment wird nochmal geprüft, passt wirklich der Inhalt zu dem, was wir ursprünglich analysiert haben. Es wird mit dem Benchmark verglichen, also was wir vorher rausgezogen haben von den Top 5, wie die semantisch zu der Suchintention passen und wie unser Inhalt jetzt semantisch zu der Suchintention passt. Dann wird nochmal nach semantischen Lücken geprüft, ob wir wirklich alles gefüllt haben und wird nochmal geprüft, ob wir wirklich auch einen Unique Angle mit drin haben oder nicht. Und das ist ganz wichtig, weil man kann jetzt zwar denken, ja, das hat er ja alles schon vorher gesagt gekriegt, dass er das machen soll, aber es ist ein großer Unterschied zwischen, man sagt ihm, dass er es machen soll und er macht es wirklich. Also mittlerweile ist es, kann man den richtig gut trainieren, dass er nicht viel halluziniert und das macht, was man will, aber ich würde immer am Ende automatisiert Claude sich selber prüfen lassen, weil das kann er, warum nicht? Und so wird im Prinzip die eigene Arbeit von Claude nochmal durchgeprüft. Und dafür ist dann auch die letzte Phase, zu der wir jetzt kommen, nochmal da, nämlich Phase 6. Da habe ich so ein paar Subagenten, die nochmal aufgerufen werden. Und da ist ganz wichtig, als erstes wird mein AI-Humanizer aufgerufen. Das ist ein Subagent, der klassische KI-Formulierungen nochmal kennt, analysiert und verändert mit meinem Voice Sheet dann wieder, wie ich schreibe, um wirklich nochmal zu gucken, ob da nicht die klassischen Gedankenstriche innerhalb eines Satzes sind oder Doppelpunkte innerhalb eines Satzes oder steht da in Zeiten von oder in einer Welt von. Also diese ganzen klassischen KI-Formulierungen wird einfach nochmal geprüft und optimiert. Dann wird ein Voice-Checker-Agent aufgerufen, der den gesamten Content nochmal gegen mein Voice-Sheet prüft, weil mir eben ganz wichtig ist, dass es mein Inhalt ist, dass er nach mir klingt, dass mein Input mit drin ist. Das wird nochmal geprüft. Dann kommt ich habe den Meta-Optimizer genannt, es klingt ein bisschen Overkill-mäßig, aber an sich ist es einfach ein kleiner Agent, der basierend auf Ahrefs-Daten und einer Wettbewerbsanalyse mir 3 bis 5 Title-Tags und 3 bis 5 Description-Tags vorschlägt, die auch einem gewissen Schema folgen, die ich auch vorgegeben habe. Dann haben wir noch einen Link-Strategist, ich weiß, die klingen alle super cool. Das ist Schritt 17, der guckt, wo können wir interne Links setzen? Sowohl von diesem neuen Inhalt auf bestehende Inhalte, als auch von den bestehenden anderen Inhalten, die es schon gibt, auf diesen neuen Inhalt und baut die internen Links für den Inhalt direkt ein und gibt mir eine Liste mit internen Links, die ich von anderen Beiträgen setzen sollte und sogar wo. Also er scrapt dann auch meinen Inhalt und sagt, hey, hier könnte es doch passen. Und auch dafür wird nochmal die Voyage AI genutzt, um semantisch zu gucken, ob es wirklich passt. Also auch der kann noch mal mehr, als er so an sich klingt. Dann habe ich tatsächlich einen mit drin, den habe ich mit eingebaut, weil ich finde, dass ich den brauche. Aber ich brauche ihn gar nicht. Nämlich ein Visual Planner, der mir hilft, Ideen für Bilder zu finden. Was für Bilder könnte man damit einbauen? Bei mir, wenn ich wirklich für VIP Ninjas schreibe, sind das zu 90% Screenshots. Das heißt, da brauche ich niemanden, keinen Agenten, der mir sagt, hier könntest du ein Bild von einer roten Blume machen. Sondern ich mache einfach dann am Ende die Screenshots und füge die Bilder dann mit ein. Für andere Inhalte kann das aber definitiv nützlich sein. Ich habe den sogar so weit gebracht, dass er mir direkt für Midjourney Prompts generiert, falls man KI-generierte Bilder nutzen will. So, und dann Schritt 19, da steht ganz groß Pflicht dahinter, ist der Schritt Speichern. Wird final nämlich der Output gespeichert. Ich will den nicht nur in dem Chat haben, ich will den in meinem Ordner haben, in den ich vorgebe. Da wird der Ratgeber gespeichert als Markdown, einmal als HTML-Datei, einmal wird noch der Visual Plan gebaut, also die Datei, in der dann drin steht, wie ich die Bilder generieren könnte und welche, wo es Sinn machen würde, und die Reports meiner Sub-Agents sind da drin. Das heißt nochmal die Analysen, stimmt das alles überein, die Voyage-AI-Analyse, ob das semantisch passt, die internen Links sind da mit drin, ob mein Voice-Profile wirklich erfüllt wird, diese ganzen Berichte sind da alle mit drin. So, und das war's auch schon. Mehr macht er ja gar nicht.
Ja, wenn es nur das ist.
Mehr macht er ja gar nicht. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Anweisungen zwischendrin. Ich meine, es war jetzt ein Deep Dive, aber trotzdem tatsächlich noch High Level. Ich meine, allein dieser Agent hat ja hier fast 1500 Zeilen und die Unteragenten auch. Und die Voice Sheets haben auch nochmal 1000 Zeilen, 700 Zeilen. Also es ist ja ein Riesenmonster. Aber dieses Monster macht echt guten Output. Also, was mir aber an der Stelle ganz wichtig ist, ich habe noch nie den Output genommen und den einfach veröffentlicht. Auch bei diesen vielen Quality Assurance Sachen, du musst immer nochmal drüber gehen. Es sind Fehler drin, es sind faktische Fehler drin, es sind trotzdem nochmal Formulierungen, die durchrutschen, die du so nie tätigen würdest. Zudem musst du Bilder einbauen, vielleicht hat das auch nicht ganz hingekriegt, die Abschnitte so zu machen, wie du willst, und die Absätze. Du erinnerst dich, Yannick, wir hatten es am Anfang in meiner dritten, vierten Version, als er mir plötzlich einen Inhalt geschrieben hat und fast nur noch Stichpunkte überall hingesetzt hat.
Ja.
Weil er vorher hat er gar keine gemacht. Das heißt, vorher hatte er gar keine, im nächsten Schritt hat er dann nur noch welche gemacht. Und dann hat es Feintuning gebraucht, um da so eine Mischung zu finden aus eben lange Sachen nochmal Zusammenfassung mit Stichpunkten. Aber immer bitte prüf alles nochmal, geh es nochmal durch, verbessert es, und wenn du das dann fertig verbessert hast, kommt wieder dieser letzte Schritt, den ich in meiner klassischen Pipeline habe, spiel ihn wieder in Claude rein und sag, hey, hier, schnapp ihn dir, guck die Differenz zu deinem Output an, zeig mir die Unterschiede, und dann zeigt er dir die Unterschiede, und dann kannst du sagen, hier Unterschiede 5, 7, 10 und 13, bau die bitte in unser Voice Sheet mit ein, dass du das für später merkst. Und so iterierst du nicht nur dein Voice Sheet bei jedem Mal, sondern auch dein Brand Sheet vielleicht und dein Ratgeber, interne Ratgeber-Sheet und deinen Agenten selber. Und so entwickelst du das immer weiter und der wird immer, immer besser.
Sehr gut.
So. Puh. Ganz schön viel.
Ja, man muss auch dazu sagen, also, ne, das ist jetzt alles sehr viel Input gewesen, es sind sehr, sehr viele Schritte. Man muss einfach mal für sich hinsetzen, definieren, was ist mir wichtig bei der Ratgebererstellung oder bei Thema XY, was ich automatisieren will. Dann setzt man sich hin, schreibt sich das einmal runter, welche Schritte da durchlaufen werden sollen, welche Phasen da für einen Sinn machen. Und dann gibst du das Claude und sagst, hey, guck mal, ich möchte einen Workflow erstellen oder ich möchte einen Agent für einen Workflow erstellen, der soll diese und jene Phasen haben, der soll das und das und das machen. Und dann ergibt sich ja Stück für Stück, wie du gesagt hast, die erste Iteration, dann merkt man, ah, da fehlt noch was, das ist noch nicht so gut. Dann kommt die zweite, die dritte, die fünfte, die sechste, und irgendwann bist du bei der 15., 20. Iteration und passt auch danach immer noch Kleinigkeiten an dem Workflow an und passt dann wieder ein paar Sachen am Agenten an und sagst, ah, da muss man noch mal was ändern, da muss noch mal was hinzukommen. Hey, hast du da noch einen Vorschlag für dieses Problem? Und so wächst der Agent, und deswegen bin ich auch mittlerweile gar kein Fan davon, irgendwie einen Agenten pauschal rauszugeben oder sich zu kopieren.
Aber wenn du willst, kommentiere jetzt mit Agent 007, genau. Und wir schicken dir. Nein, wir schicken dir nichts.
Nein, weil das macht halt gar keinen Sinn, ne? Also, nee.
Uns ist auch
individuell. Dachte ich auch, hey, komm, gib mir den, ich brauch das mal, weil ansonsten ich krieg das irgendwie nicht hin. Aber man muss das einfach selber machen, weil man dann merkt, worauf es bei oder wo, was einem selbst wichtig ist bei dem Workflow, ne? Weil jeder Workflow ist ein bisschen anders, auch wenn zum Beispiel unsere Workflows sehr, sehr ähnlich sind, haben sie doch noch ein paar Feinheiten.
Klar.
Ne? Ich habe dann auch gemerkt bei mir, okay, bei dem macht zum Beispiel Apify gar keinen Sinn, bei dem macht Voyage AI gar keinen Sinn. Und dann kann es halt sein, dass der Workflow dann dementsprechend anders aussieht, der Output aber qualitativ, subjektiv gesehen, genauso gut für mich ist, wie er gut für dich ist von deinem Output. Also deswegen, ich kann es hier nur noch mal betonen, macht euch oder macht dich, liebe Zuhörer, macht dich nicht verrückt.
Starte klein.
Einfach starten, einfach mal gucken, was rauskommt und dann kannst du immer wieder iterieren und irgendwann hast du das, wo du sagst, ja cool, das ist echt, womit ich arbeiten kann. Und dann ist es, wie du gesagt hast, Jonas, immer noch so, bitte nicht einfach eins zu eins übernehmen, sondern nochmal schön drüber gehen, ein paar Sachen nochmal abändern, die eigene Linie nochmal ein bisschen mehr schärfen, mehr reinbringen und dann das Ganze irgendwann veröffentlichen. Aber du kannst das auch natürlich eins zu eins übernehmen, aber würde ich niemals machen.
Und auch einfach hier nochmal, um ein bisschen, wie in meinem neuen Podcast, auch ehrlich zu sein. Ne? Also ich habe auch Fehler gemacht in dem Ding. Also das ist ja nicht von Anfang an immer besser geworden. Das ist zwischendurch auch schlechter geworden. Ich habe zum Beispiel erst in irgendwie so Version 16, 17, 18 gemerkt, dass in Phase 2 bei der Voyage AI-Analyse schon nach semantischen Lücken gesucht wird, obwohl ja noch gar keine User-Insight-Mining stattgefunden hat. Das heißt, ich habe meinen Input noch nicht gegeben, Reddit wurde noch nicht gecrawlt und YouTube wurde noch nicht gecrawlt. Worauf basierend will er denn dann Lücken finden? Also er weiß ja noch gar nicht, was man noch alles schreiben kann. Der kennt jetzt gerade mal die Top 5, aber der weiß ja noch gar nicht, wo sind wirklich Lücken. Und das merkt man auch manchmal erst irgendwann später, weil der Agent ja trotzdem durchläuft. Er erstellt ja trotzdem den Inhalt. Der sagt ja nicht, hier ist ein Logikfehler. Und wobei ich jetzt mittlerweile auch der Meinung bin, du könntest auch einfach Claude mal fragen, macht das so Sinn oder findest du irgendwo einen Fehler? Und der wird das wahrscheinlich finden. Den Fehler habe ich selber
so gemacht.
Gefunden.
Ja, habe ich so gemacht. Und
den Fehler habe ich tatsächlich noch selber entdeckt. Aber eben, man macht auch Fehler und das ist auch in Ordnung und macht das Ding zu deinem eigenen Ding. Und das sorgt nämlich auch, wenn du deinen eigenen Workflow hast dafür, dass dein Inhalt auch wieder individueller klingt. Da sorgt ja alles dafür, ne? Auch ob du jetzt Reddit überhaupt brauchst, weil vielleicht ist das für dich gar nichts. Für mein Thema ist das super, das ist ein technisches Thema. Das macht dann den Inhalt zu deinem eigenen Inhalt. Und das ist ganz wichtig, dass du am Ende nicht den gleichen Quatsch wiederkäust. Ist genau das gleiche wie schon immer im SEO oder Geo oder whatever the fuck we are doing.
Jetzt hier.
Ich bin langsam müde vom Quatschen. Es ist super wichtig, dass man einzigartige Inhalte raushaut. Und das ist nach wie vor, denke ich, wertvoll. Es wird langfristig auch noch wertvoll sein. Aber bau dir nicht einen Workflow, der einfach die Top 5 crawlt und wiedergibt, was die da drin haben. Bitte, bitte nicht. Nutz deine Macht positiv. Ne? Wie war das so schön? With great power comes great responsibility. Und die haben wir mit der KI. Dementsprechend machen wir einen Sack zu.
Machen wir einen Sack zu. Ja.
Super. Dann,
an dieser Stelle können wir nochmal anteasern, ne? Was nächste Woche passiert.
Was passiert denn nächste Woche? Teaser mal an.
Ja, wir haben einen Gast.
Stimmt, wir haben einen Gast. Ah, guck mal.
Wir haben
ich wollte jetzt sagen, dass du es sagst, weil ich wusste gar nicht, worauf du hinaus willst. Wir haben einen Gast.
Wir haben einen richtig coolen Gast. Ich verrate jetzt an der Stelle noch nicht, wen, aber viele werden ihn wahrscheinlich kennen, weil er auch gerade auf LinkedIn in aller Munde ist. Nicht nur in der SEO-Bubble. Und ich freue mich sehr drauf, ihn da mal so ein bisschen auszuquetschen und mal die ein oder andere, ich will jetzt nicht sagen ungemütliche Frage, aber die ein oder andere Frage, wo wir mal ein bisschen diskutieren können, werde ich vermutlich stellen. Und ich glaube, dass unser Gast super, super viele spannende Insights parat hat.
Auf jeden Fall, wird super. Und deswegen abonniere auf jeden Fall den Search Effect Podcast, damit du benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge online geht. Hinterlass uns gerne Bewertung, Kommentare auch gerne über Spotify, wenn du Fragen hast, wenn du Inputs hast. Wir gehen auf alles gerne ein. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sag ciao.
Ich sag auch ciao.